The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 24. Juli.
A landmark agreement between the U.S. and Saudi Arabia to allow Saudi Arabia to develop a civilian nuclear program on its soil.
Diese Nachricht sorgt für großes Aufsehen in den USA, in Saudi-Arabien, aber auch im Iran, in Israel und in Europa. Washington hat mit Riad ein Abkommen für die zivile Atomnutzung unterzeichnet. Details wurden erstmal nicht veröffentlicht. Die Energieminister beider Länder haben sich Berichten zufolge darauf geeinigt, dass die USA die Technologie für den Bau von Atomkraftwerken liefert. Auch der Weg zur Anreicherung von Uran soll geöffnet werden. Kritiker schlagen Alarm. Am Ende, so fürchten sie, könnte das Ganze eine Wendung nehmen wie einst im Iran. Ein Blick in die Geschichte. Dwight D. Eisenhower hat am 8. Dezember 1953 vor der UN angekündigt, Kerntechnik auch für friedliche Zwecke mit verbündeten Staaten zu teilen.
A special purpose would be to provide abundant electrical energy in the power-starved areas of the world. The United States would be more than willing. It would be proud.
Das war die Grundlage des Atoms for Peace-Programms, über das auch der damals noch verbündete Iran später einen Forschungsreaktor und nukleares Know-how erhalten hat. So war das 1953. Im Jahre 2026 wäre man froh, wenn die Mullahs, die damals 1953 natürlich noch nicht an der Macht waren, keine Zentrifugen und kein Uran hätten. Man hat damals den historischen Verlauf falsch eingeschätzt. Wer, so könnte man fragen, kann ausschließen, dass die Geschichte sich mit Saudi-Arabien nicht ähnlich abspielt? Saudi-Arabien ist eine Monarchie, in der die politische Macht beim König konzentriert ist. Sebastian Sohns ist Senior Researcher beim Forschungsinstitut CARPO und forscht zu den arabischen Golfmonarchien, zu ihrer Sicherheits- und Wirtschaftspolitik sowie zu ihren internationalen Beziehungen. Er sieht keine Gefahr im Moment, dass sich die Saudis atomar bewaffnen würden, aber natürlich hat der Atomdeal starke politische Symbolik.
Derzeit geht es vor allen Dingen Saudi-Arabien darum, das Verhältnis mit Iran in irgendeiner Art und Weise zu managen. Es geht hier darum, trotz der Angriffe, trotz des Krieges auf Diplomatie und Deeskalation zu setzen für das Königreich, einfach weil Saudi-Arabien darauf angewiesen ist, die eigene Wirtschaft, den eigenen Standort für Auslandsinvestitionen zu schützen und zu bewahren. Und da ist eben die regionale Instabilität tatsächlich deutlich kontraproduktiv. Das ist das eine. Zum Zweiten geht es aber auch darum, dass man nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen möchte. Wenn man sich selber nuklear bewaffnen würde, hätte das möglicherweise auch eine Gegenreaktion Irans zur Folge. Ich denke deswegen, dass diese Möglichkeit, diese theoretische Möglichkeit einer nuklearen Bewaffnung vor allen Dingen auch als Druckmittel eingesetzt werden kann, um auch gegenüber Iran zu zeigen, seht her, wir sind an einer diplomatischen Lösung mit euch interessiert, wir sind an Deeskalation interessiert, aber wir setzen auch auf Abschreckung.
Nun hat Trump noch überraschend eine Bedingung an den Atomdeal geknüpft. Saudi-Arabien müsse den sogenannten Abraham Accords beitreten. Das ist ein Abkommen aus 2020. Darin hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Dazu Sebastian Sohns.
Ich halte es aus saudischer Perspektive derzeit für sehr unwahrscheinlich, dass man den Abraham-Abkommen beitritt. Man hat sich seit dem 7. Oktober 2023 noch stärker als zuvor für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt. Man hat sich sehr stark für die palästinensische Sache stark gemacht. Man hat auch tatsächlich hier Glaubwürdigkeit erzielt in der arabischen Welt, in der eigenen Bevölkerung, aber auch darüber hinaus. Und man würde diese Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, wenn man jetzt unter diesen Umständen dann auch die Beziehungen mit Israel normalisiert und eben auch diese Reputation aufs Spiel setzen würde. Was nicht nur Probleme in der Öffentlichkeit zur Folge hätte, sondern eben auch tatsächlich sicherheitspolitische Auswirkungen hätte, was beispielsweise dann auch mögliche neue Angriffe Irans oder eben auch der jemenitischen Houthis angeht, die sicherlich eine solche Normalisierung zum Anlass nehmen würden, um Saudi-Arabien wieder verstärkt ins Visier zu nehmen.
Man könnte natürlich noch die Frage stellen, warum denn die Saudis sich vom Westen im Allgemeinen bzw. den Amerikanern im Speziellen quasi vorschreiben lassen müssen, wie sie ihre Energie erzeugen.
Ich denke, es geht hier nicht zwingend um Überheblichkeit im Westen. Es geht einfach auch in gewisser Art und Weise darum, welche transaktionalen Geschäfte und Vereinbarungen die USA mit anderen Partnern trifft und treffen möchte. Saudi-Arabien ist sicherlich technologisch gemeinsam mit externen Partnern wie den USA in der Lage, ein solches Nuklearprogramm aufzusetzen, ein ziviles Nuklearprogramm aufzusetzen. Man hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewiesen, dass man gerade in der Energiewirtschaft, in der Ölproduktion state of the art ist. Das heißt, es würde hier sicherlich keine technologischen Hindernisse geben. Die Hindernisse liegen daran, was das alles heißt für die regionale Stabilität und für die Sicherheit. Da sollte sicherlich ein nukleares Wettrüsten auch hier im Westen und in Europa sehr kritisch gesehen werden und wird auch abgelehnt von allen Akteuren. Und das muss man vermeiden.
Donald Trump versucht sich mit dem Saudi-Deal also einen wichtigen Verbündeten zu sichern, den er noch brauchen wird im Krieg mit dem Iran. Es ist und bleibt aber eine riskante Wette. Schon mit dem Angriff auf den Iran hat Trump bewiesen, dass er im Nahen Osten die Folgen seiner Politik oft falsch einschätzt. Hoffentlich hat er sich nicht schon wieder getäuscht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sascha Lobo ist Tech-Experte und Digitalunternehmer. Für ihn entscheidet der Wettbewerb um KI nicht nur die wirtschaftliche Zukunft Europas, sondern auch die demokratische.
Wenn man in Europa die liberale Demokratie aufrechterhalten möchte, dann brauchen wir möglichst viele Bereiche von künstlicher Intelligenz und der Infrastruktur dahinter, die europäisch kontrolliert werden.
Wir werfen mit Carina Mössbauer einen Blick auf das politische Berlin, wo das Kabinett der Regierung umgebaut wird. Und wir packen gemeinsam unseren Koffer und lernen dabei ein paar Platzspartricks.
The thing that tech experts have been sounding the alarm about over AI. It looks like it happened. With OpenAI saying two of its models basically went rogue and hacked another company during a test.
Vor ein paar Tagen ist es passiert. Ein KI-Agent von OpenAI hat sich selbst aus einer Testumgebung befreit und ist dann losgegangen, um an fremde Unternehmensdaten zu kommen. Laut Digitalexperte Sascha Lobo ist das ein Novum. Lobo zählt zu den bekanntesten Digitalexperten Deutschlands. Seit mehr als 2 Jahrzehnten analysiert der Autor, Unternehmer und Kolumnist die großen technologischen Umbrüche. Von den Anfängen des Massenphänomens Internet über die Plattformen, die dahinter stecken, bis hin zur künstlichen Intelligenz. Der Mann hat den Blick für das große Ganze und dafür, wie digitale Entwicklungen in der Politik und in der Gesellschaft zusammenspielen. Und genau darüber hat meine Kollegin Luisa Nuhr mit Sascha Lobo gesprochen. Es geht nicht nur um immer leistungsfähigere KI-Systeme, die sich zum Teil sogar selbstständig machen, sondern auch um das geopolitische Rennen dahinter. USA gegen China und die Frage, wo Europa in diesem Wettbewerb steht.
Guten Morgen, Sascha Lobo.
Guten Morgen.
Es ist gerade etwas passiert, was viele Menschen schockiert, habe ich das Gefühl. Ein ChatGPT-Agent, also von OpenAI, ist aus seiner Testumgebung ausgebüxt und hat sich ins Internet geschlichen sozusagen und auf eine Plattform eingehackt und dort versucht, Daten zu stehlen. Und das eigentlich ganz ohne, dass ihm jemand diesen direkten Auftrag gegeben hat. Ordne das einmal vielleicht ein für uns. Heißt das jetzt, dass die KI sozusagen nicht mehr kontrollierbar ist?
Wir hatten einen ähnlich gelagerten Vorfall schon, ich glaube, im Februar oder im März, als Anthropic sein neuestes Modell, der größte Konkurrent von OpenAI, vorgestellt hat. Mythos, Claude Mythos, so kennt man den. Und da war auch relativ schnell klar, das würde neue Sicherheitsschwierigkeiten ans Tageslicht bringen. Zum Beispiel hat, so hat man jedenfalls gehört, der Geheimdienst in den Vereinigten Staaten mit Claude Mythos eigentlich hochsichere Umgebungen plötzlich hacken können. Teilweise mit Fehlern, die nie entdeckt worden sind. Deswegen wird geprüft, wie gut können die hacken, einfach um rauszufinden, ist das eine Waffe? Haben wir hier Schwierigkeiten, wenn das in falsche Hände gerät? Und wie und auf welche Weise kann diese KI Schaden anrichten? Das ist relativ normal, das zu überprüfen. Nun ist es aber so, dass in den letzten, das war bei Claude Mythos auch so, in den letzten 2, 3, 4 Überprüfungszyklen von neuen Modellen plötzlich eine Macht zutage getreten ist, die selbst Fachleute verblüfft hat. Dass diese Agenten irgendwo anders einbrechen, das würde ich sagen, gab es schon ein, zweimal, dass die aus einer Testumgebung, die eigentlich sicher sein sollte, dass die da ausbrechen. Das ist das eigentliche Novum. Da hätte man eigentlich gedacht, das passiert in dieser Weise erstmal nicht.
Und könnte ich jetzt auch mit ein bisschen technischem Wissen meinen Bot, meinen Agenten, den ich mir bei Claude zum Beispiel baue, auf eine Plattform loslassen? Da ist er ja quasi schon im Internet. Oder ist das etwas, was jetzt geschützt wird außerhalb dieses Tests?
Also Claude ist ja das Angebot von Anthropic, eine der größten Plattformen, die einigermaßen verantwortungsvoll im Sinne des Marktes handeln. Ja, auch man muss immer sagen, im Sinne des Marktes. Das ist vielleicht noch ein bisschen anders als gesellschaftlich. Heißt aber auch, schon aus Haftungsgründen werden die versuchen, dass man ihre Bots oder ihre KI jetzt nicht als Waffe verwenden kann. Jedenfalls nicht so einfach. Das Hauptproblem ist, dass wir, und das hängt auch mit diesem Rennen zwischen den USA und China zusammen, dass wir im Moment eine Vielzahl von neuen, sehr machtvollen Open-Source-Anwendungen haben.
Ja.
Und das ist eigentlich etwas Fantastisches. Aber Open-Source bedeutet auch, dass die Kontrollierbarkeit der Technologie selbst deutlich geringer ist, als wenn das Plattformen machen.
Das ist schon ein gutes Stichwort. Ich würde mit dir nämlich gerne einmal auf das Bigger Picture schauen. Also eigentlich diesen Wettkampf zwischen China und den USA. Ich würde sagen, zwischen diesen beiden Ländern verläuft der. Europa hängt irgendwo dazwischen. Dazu kommen wir noch. Dieser Wettkampf ist ja nicht rein technologisch. Er ist, ich würde sagen, auch ideologisch. Man könnte zugespitzt sagen, wird unsere KI kapitalistisch, privatwirtschaftlich organisiert oder wird sie eher staatlich, eher kommunistisch, wie man es in China vielleicht eher macht? Lass uns das vielleicht einmal abarbeiten. Technologisch haben wir eben die neuen Modelle aus den USA, wo ich sagen würde, die kennen viele Menschen, Fable 5 zum Beispiel. In China gibt es jetzt das neue Kimi K3-Modell, was ja ähnlich stark sein soll. Das kennt kaum jemand, würde ich sagen. Ist das wirklich so, dass technologisch China da aufgeholt hat?
China hat die ganze Zeit relativ starke Fortschritte gemacht, die überdeckt worden sind von zwei Faktoren. Das erste ist, dass der Fortschritt in China meistens eine ganze Zeit in China bleibt. Außerhalb von China wird er eher von der, sagen wir mal, fachlichen Sphäre beobachtet. Das sind dann also KI-Leute, die sich damit intensiver beschäftigen, die dann natürlich überprüfen, was kann denn ein neues, großes Sprachmodell aus China. Das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist natürlich auch, dass China sehr genau darauf schaut, welcher Fortschritt zu welchem Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. China hat schon sehr früh erkannt, dass künstliche Intelligenz eins der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Instrument ist, um einen bestimmten Vorsprung überhaupt erst herstellen zu können. Sie sind dabei ein paar Mal falsch abgewogen. Das ist ganz interessant, wenn man sich China anschaut. Denn China hat sehr lange intensiv drauf gesetzt, den noch allerletzten Chip, den man in irgendeinen Autoreifen einbaut, für 7 Cent herstellen zu können. Und dann nicht 2 oder 3 Stück, sondern 300 Milliarden. Und gleichzeitig haben sie zu lange versäumt, High-End-Chips herzustellen, die man für KI aber viel dringender braucht.
Lass uns noch einmal auf die technische Seite schauen, ohne zu tief reinzugehen. Ja. Für mich als Laie, wenn ich das chinesische Modell jetzt was frage und das amerikanische Modell, das kann mir eine ähnlich gute Antwort geben, wenn wir jetzt auf die besten Modelle schauen?
Auf jeden Fall. Aus Laienperspektive definitiv. Da sind die neuesten Modelle aus China ebenbürtig, was die Qualität der Antworten angeht. Im Detail, das sogenannte Benchmarking, dann prüft man nach bestimmten Mechanismen, wie leistungsfähig die sind, sind allerdings die chinesischen Modelle immer besser geworden.
Es gibt auch so, als die amerikanischen?
Die sind noch nicht besser als amerikanischen, aber der Leistungsunterschied nach den neuesten Benchmarking, also als Vergleichsmechanismen und Skalen, ist nur noch ein paar Prozent. Ja.
Der große Unterschied, so habe ich es verstanden, zwischen dem amerikanischen Ansatz und dem chinesischen ist ja, dass die Chinesen einen so einen Open-Source-Ansatz machen. Das ist anders. Wie anders, glaube ich, kannst du am besten erklären, vielleicht in ein paar Worten?
In der digitalen Welt gibt es verschiedene Ansätze, um Geld zu verdienen oder ein Ökosystem aufzubauen. Die ersten und größten machen das häufig proprietär. Was bedeutet das? Die haben eine Software und sie kontrollieren diese Software. Sowas wie ChatGPT. Man kann sich halt ChatGPT nicht runterladen und selbst ein bisschen daran rumschrauben. Man braucht die Plattform. Die Gegenstrategie ist Open Source. Das heißt, man macht eine Software, man trainiert diese Software, diese KI und gibt sie dann bis zu einem bestimmten Punkt frei und die Leute können damit dann arbeiten, können sie verändern, können sie nachtrainieren, können bestimmte Dinge ändern, andere manchmal auch nicht. Aber diese unterschiedliche Herangehensweise führt dazu, dass auf der einen Seite sehr viele offene Modelle in China existieren, von allerhöchster Qualität, wo auch wir in Europa profitieren. Und dass gleichzeitig aber die proprietären Systeme den Vorteil haben, dass sie schneller mehr Geld verdienen können. Mhm. Der Vorteil von Open Source ist, dass man durch diese Dezentralität und durch die, sagen wir mal, Eigenschaft dieser Community, dass man auch immer was zurückgeben möchte, dass man eine Art dezentralen Fortschritt hinbekommt.
Ja, und so das Crowd Intelligence.
Absolut. Dann finden Leute Fehler, die beseitigt werden. Dann finden Leute irgendwelche Tricks oder irgendwelche Plugins, die man da reinbauen kann. Ja, denn der Erfolg, der ist sehr, sehr deutlich sichtbar. Wir haben mit Qwen, das ist im Prinzip mit das größte chinesische KI-Modell von Alibaba, aus dem Hause Alibaba, haben wir mit Qwen die mit Abstand meist downgeloadete KI-Software, fast 1 Milliarde Downloads sind das inzwischen. Das ist, was die Open-Source-Modelle angeht, ungefähr so viel zusammen wie fast alle anderen großen.
Dann nochmal einer, diese Frage, die weg vom Technischen geht. Ganz allgemein, würdest du sagen, eine KI-Infrastruktur ist sowas wie öffentliches Gut, etwas wie eine Straße, die man nutzen muss, die öffentlich zugänglich sein muss? Oder ist es eher so, dass das privatwirtschaftlich organisiert sein sollte, was natürlich dazu führt, dass es eben teurer ist, aber dafür vielleicht weniger beeinflussbar durch staatliche Akteure?
Ich glaube, dass wir einen großen privatwirtschaftlichen Anteil brauchen. Das ist für mich essentiell, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Nicht nur, weil sich hier eine Wissens- und sogar zivilgesellschaftliche Infrastruktur insgesamt ergibt, wie funktionieren Gesellschaften in Zukunft, das wird KI-getrieben sein. Mhm. Und da kommt es mir nicht so vor, als sollte der Staat eine zu große Eingriffstiefe haben. Die Regeln, den Rahmen, alles vollkommen klar. Wir sind in einer liberalen Demokratie, da ist das die Aufgabe des Staates. Ich glaube aber trotzdem, dass privatwirtschaftliche Unternehmen dafür sorgen müssen, dass wir diese Form von Infrastruktur haben, die auch genutzt werden kann. Das ist allerdings, muss man dazu sagen, keine einfache Aufgabe, sodass mein gegenwärtiger Blick darauf eher ist, der Staat muss Unternehmen aus Europa ermöglichen, mitzuspielen bei der Bereitstellung dieser KI-Infrastruktur. Denn wenn wir irgendwann nur die Wahl haben zwischen einer amerikanischen KI-Infrastruktur, womöglich sehr stark Trump und Post-Trump beeinflusst, also nicht in jeder Pore demokratisch, oder einer diktatorischen KI-Infrastruktur, dann muss man das nur multiplizieren mit der extrem großen Wirkmacht von KI auf die Köpfe von mehreren Generationen und man hat sofort ein Recipe for Disaster. Mhm. Das heißt, wenn man in Europa die liberale Demokratie aufrechterhalten möchte, dann brauchen wir möglichst viele Bereiche von künstlicher Intelligenz und der Infrastruktur dahinter, die europäisch kontrolliert werden.
Und das sehen die zuständigen Menschen in, ist es Brüssel, dann sehen die das auch so?
Absolut. Aber, und das ist halt für mich immer ein wichtiger Punkt in Diskussionen mit Leuten, die die Risiken betrachten wollen, das ist ihr gutes Recht.
Ja.
Das größte Risiko wäre für mich, dass wir in 5 oder 10 Jahren keine europäische KI haben, sondern uns entscheiden können zwischen einer amerikanischen und einer chinesischen KI. Um das zu verhindern, brauchen wir europäische KI-Konzerne. Wie die zustande kommen, das ist über eine bestimmte Form von Deregulierung. Und ich sage nicht alle Regeln abschaffen, um Gottes Willen. Mhm. Aber wir brauchen in bestimmten Bereichen, gerade für kleinere Unternehmen, damit sie größere werden können, weniger und weniger harte Regeln. Wir brauchen bestimmte Investitionsanreize zwischen Steuererleichterungen bis hin zu massiven Förderungen, die eben nicht wie klassische deutsche Förderung überkompliziert einzulösen sind. Und der dritte und vielleicht wichtigste Punkt ist, dass wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen brauchen. Die deutsche KI-Forschung, das wissen viele Leute nicht, aber die deutsche KI-Forschung, auch die europäische KI-Forschung, ist absolute Spitze. Mhm. Wir haben hier eine Vielzahl von Entwicklungen, die hier entstanden sind. Nur sind ganz viele Leute merken, in dem Moment, wo sie hier Erfolg haben, wo es ein bisschen größer wird, ist es spektakulär doof, das hier weiterzumachen. Dann lässt man sich lieber irgendwo in Kalifornien die Sonne auf die Nase scheinen, kriegt praktisch endlos viel Geld, um seine Sachen durchzuziehen und hat eine solide Chance, da rauszugehen und nie wieder arbeiten zu müssen. Und das ist die Erzählung, die Leute denn dorthin lockt. Mhm. Wir brauchen eine europäische Gegenerzählung. Und die hängt halt nicht damit zusammen, dass man sagt, wow, diese KI ist dreimal schlechter als die chinesische, aber dafür DSGVO. Das ist nichts, wo man am Markt wirklich einen Fisch vom Teller zieht.
Sondern wir brauchen eine positive Erzählung, eine mutige Erzählung.
Eine mutige Erzählung, eine positive Erzählung, auch eine, die, sagen wir mal, den Einzelnen, sowohl den Einzelnen wie auch der Gesellschaft zeigt, es gibt etwas, um das es sich lohnt zu kämpfen und dieser Kampf findet auch ökonomisch statt. Und du, ganz originär du, egal wer du bist dort draußen, solltest ein Interesse daran haben, dass europäische und deutsche Unternehmen im KI-Bereich erfolgreich sind. Das ist ein genuines Interesse von uns. Aus meiner Sicht hängt die Frage, ob wir in 10, in 15 Jahren noch ein wohlhabendes Land sind und auch, ob wir noch eine liberale Demokratie sind, die diesen Namen verdient, die hängt maßgeblich davon ab, ob wir im KI-Bereich erfolgreiche Unternehmen haben oder ob aus europäischer Sicht KI-Unternehmen und Infrastruktur demokratisch kontrollierbar bleibt.
Eine letzte Frage, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir so eine KI, so eine Entwicklung schaffen können in Europa?
Ich halte diese Wahrscheinlichkeit für extrem hoch, dass wir das schaffen. Also ich würde sagen 20-25%.
Vielen Dank, Sascha Lobo. Schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Die beiden haben noch weiter gesprochen. Das ganze Interview können Sie bei uns in der App und auf unserer Webseite thepioneer.de lesen. Allerdings nur für zahlende Pioneers. Also wenn Sie es noch nicht sind, kommen Sie heute an Bord, werden Sie jetzt Pioneer. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie. Apropos KI, wie Sie künstliche Intelligenz konstruktiv und intelligent für Ihr Unternehmen zum Einsatz bringen, erfahren Sie beim Pioneer Best of AI Bootcamp. Das kommt jetzt nach Düsseldorf und nach Stuttgart. Sie bekommen die jüngsten KI-Entwicklungen eingeordnet, genau wie die wichtigsten Anbieter, Tools und Anwendungen. Gürkan Ünlü von Ahead Ernd zeigt Ihnen, welche KI-Lösung für Ihr Unternehmen und Ihre Arbeit die richtige ist. Sie bekommen ein Coaching, wie Sie Fehler vermeiden und Ihre ganz auf Sie zugeschnittene KI erstellen. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da ist von Sommerpause weiter nichts zu spüren. Nach dem Abgang von Jens Spahn als Fraktionschef geht das große Stühlerücken los. Carina Müßbauer ist Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer. Sie ist gerade auf Dienstreise unterwegs mit Alexander Dobrindt in dessen Wahlkreis im Südwesten Bayerns zwischen Bächen und Bergen. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, Thorsten Frey ist designierter Fraktionschef. Nächste Woche will er sich wählen lassen. Aber jetzt wurde am Abend bekannt, wer das Kanzleramt übernehmen soll.
Exakt. Gesundheitsministerin Nina Wagen war die vergangenen Tage schon heiße Kandidatin. Denn sie hat sich bewiesen als jemand, der unbequeme Entscheidungen trifft, durchsetzungsfähig ist und sich von Kritik nicht einschüchtern lässt.
Carsten Linnemann soll Gesundheitsminister werden. Mit dem Wirtschaftsministerium hat das ja nicht geklappt in der Vergangenheit. Jetzt also eben das Gesundheitsministerium. Ist das nicht ein bisschen beliebig? Kann der Volkswirt Linnemann das?
Naja, zumindest kann Carsten Linnemann im Gesundheitsministerium Wagens Werk vollenden und sich damit endlich mal um einen Bereich kümmern, für den er wirklich brennt. Sozialreformen. Denn die Pflegereform ist ja noch in der Pipeline, aber eben noch nicht durchs Kabinett. Die Strukturreform im Gesundheitswesen, ja, die steht auch noch aus. Also Linnemann kann bzw. muss einfach mal machen. Sein Lebensmotto. Im Konrad-Adenauer-Haus soll ihm Franziska Hoppermann als Generalsekretärin folgen. Sie ist bislang Schatzmeisterin in der Parteizentrale.
Vielen Dank, Carina.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Ab sofort kriegen Sie jeden Morgen die ultimative Infusion mit den brandaktuellsten Informationen von der Börse und den Kapitalmärkten. Unser neuer Pioneer-Podcast Frontrunners erscheint morgens um 5 Uhr und ist für alle zu hören auf Spotify, Apple Podcasts und in der Pioneer-App. Ein Stimmklon von Gabor Steingart trägt vor, was die Redaktion um meine Kollegin Josie Müller recherchiert hat. Das hört sich dann so an.
The Pioneer Frontrunners. Das 5am Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Nach der Verkaufswelle an der Wall Street sind die US-Futures kaum verändert. Beendet hatten Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq den Handel allesamt im roten Bereich. Hintergrund all dessen? Die Geopolitik feuert den Ölpreis an. Brent Rohöl durchbrach erstmals seit Ende Mai wieder die Marke von $100 pro Barrel. Hinzu kommt Enttäuschung durch Alphabet und Tesla. Auch der DAX ist angeschlagen, rutschte um über 1% auf 24.763 Punkte ab. Und die Vorzeichen deuten nicht auf große Sprünge nach oben hin. In Asien sieht es nicht viel besser aus. Der Nikkei ging mit einem Minus von rund 2,5% heute früh in den Handel. Südkoreas Kospi mit minus 3%. Und auch Hang Seng und Shanghai Composite starteten mit roten Zahlen in den Tag.
Wer up-to-date sein will in Sachen Börse, hört sich das morgens auf jeden Fall an. Wenn Sie möchten, können Sie uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung schenken. Wir würden uns darüber sehr freuen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass sich auch beim Kofferpacken zeigt, dass es nicht die eine Lösung gibt. Viele Wege führen zum Ziel. Es ist Sommerzeit und das bedeutet Urlaubszeit. Wir alle kennen das Problem. Im Koffer ist nur begrenzt Platz. T-Shirts, Kleider und auch das ein oder andere schickere Outfit, all das muss irgendwie reinpassen. Vorzugsweise faltenfrei. Wie das am besten gelingt, das haben die Kollegen von der New York Times nun ganz genau untersucht. Die Gretchenfrage dabei ist: Rollen oder Falten? Wer jede Lücke im Koffer nutzen will und gerne alle Teile gleichzeitig im Blick haben will, der sollte rollen. Das klassische Falten der Kleidung spart Zeit, einfach raus aus dem Schrank und rein in die Tasche. Und die Kleidung bleibt tatsächlich glatter. Generell spart man aber mit keiner der beiden Methoden deutlich mehr Platz als mit der anderen. Das hat die New York Times getestet und ist zu eben diesem Ergebnis gelangt. Wem Rollen oder Falten allein nicht reicht, der kann natürlich noch weitergehen. Mit dem Staubsauger und einer Plastiktüte lässt sich die Luft aus Hemd und Hose saugen. Vakuumverpackt schrumpfen die ganz klein zusammen. Das ist sogar von der Pioneer-Redaktion getestet. Zum Extremsport wird das Ganze für alle, die nur mit einem klitzekleinen Handgepäck reisen dürfen. Hier ist die Devise: alles anziehen, was geht, übereinander. Schicht für Schicht für Schicht. So wird der Flug zwar etwas warm, dafür aber günstig. Es kann sein, dass ich das sogar in meinen jüngeren Jahren gemacht habe. Und die echten Profis kaufen sich noch ein Nackenhörnchen, aber eins zum Selbstbefüllen. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, noch mehr Platz für Socken und Unterhosen und ein gemütliches Kissen für die Reise hat man dann auch dabei. Also, ich hoffe, Sie konnten ein paar Tipps für Ihren nächsten Urlaub mitnehmen. Der wichtigste aber ist ja eh immer: bloß nicht stressen lassen. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums. 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bullshooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull a mask off an old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gelassenen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und Sie hören hier morgen meine Kollegin Pia von Versible mit der Weekend Edition und immer sonntags Jörg Thaddäus mit dem Wort zum Sonntag. Same time, same place.